Ja, guten Abend und herzlich willkommen hier zum Open Chaos im Chaos Computer Club Köln. Der Weltraum ist im Moment wieder sehr populär. Man könnte sagen, wir leben in einem neuen Raumfahrtzeitalter. Billionäre sind auf dem Weg ins All, aber auch Staaten. Und dabei gibt es bestimmte Dinge zu beachten, damit man nicht einfach frittiert wird, nehme ich an. Oder auch nicht, mal sehen. Und wie man sich dagegen wehren kann oder wie man herausfindet, was dort passiert, dazu begrüße ich heute ganz herzlich Herrn Dr. Karel Masalek, der uns im Rahmen der Artemis-Forschung oder des Artemis-Programms vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum dieses Thema etwas näher bringen wird. Vielen Dank.
Einen. Einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, Thilo, für die Einladung. Es freut mich, dass es so viele Gäste hier den Weg hierher gefunden habt oder haben. Ich wollte Sie euch heute auf eine spannende Reise zum Mond und zurück mitnehmen und werde dabei über die kosmische Strahlung erzählen, also die Strahlung, die im Weltall uns allen, hauptsächlich den Astronauten, Schwierigkeiten verursacht. Ich bin hier zwar als Privatmann in meiner Freizeit, aber ich werde über die Inhalte meines Jobs erzählen. Ich arbeite beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln, unweit vom Flughafen. Das ist das nationale Forschungszentrum mit dem Hauptsitz in Köln-Porz. Da sind ungefähr 4.000 Mitarbeiter im Moment und auf weiteren 35 Standorten deutschlandweit weitere 6.000 Mitarbeiter. Zusätzlich betreiben wir noch Büros in Tokio, Brüssel, Paris und Washington, um unsere Interessen dort zu vertreten. Und was für eine Überraschung, forschen wir auf den Themengebieten Luftfahrt und Raumfahrt. Zusätzlich dazu auch Energie und Verkehr und zivile Sicherheit. Ich selber komme aus dem Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, das sind unsere neuen Gebäude. Bin ich zu weit vorne? Unser Institut hat eine Alleinstellung im ganzen DLR. Da wird der Mensch im Vordergrund gestellt und es wird um das Wellbeing, um die Leistungsfähigkeit und Gesundheit des Menschen, sei es im Cockpit des Flugzeugs, in der Kabine, Kabinenbesatzung oder auch auf der Umlaufbahn oder später auch auf der Reise zum Mond oder später, ein paar Jahre später, auch zum Mars wird bei uns geforscht. Ach so, machen wir ein Quiz. Was sind die größten Herausforderungen für den Menschen im Weltall? Was sind die Challenges?
Keine Luft.
Keine Luft, Vakuum, das beste Vakuum, was man hier gefunden, gesehen hat.
Kalt.
Kalt. Die Temperatur ist nicht wirklich definiert, wenn da kein Medium ist. Ja, richtig, kalt. Also mit dem Rücken, die Nieren sind kalt Richtung Neptun und Mars. Und von der Sonne kommend überhitzt man, richtig. Was gibt es da noch Interessantes?
Ja, und Strahlung.
Strahlung, das kommt als Letzte hier. Wegfall der Schwerkraft. Was passiert mit den Menschen in der Schwerelosigkeit? Auf der Erde sind die ganzen Körperflüssigkeiten, tendieren sie Richtung Erde mit Gravity-Vektor nach unten in die Beine. Wenn die Schwerkraft nicht gegeben ist, in Microgravity, versucht der Körper die Flüssigkeiten oder dann tendieren sie wieder Richtung nach oben in den Kopf. Das heißt, innerhalb von ein paar Stunden auf der ISS haben die Astronauten Puffy Faces, sehr geschwollene Gesichter wie kurz vor der Grippe. Geschwollene Nebennasenhöhlen. Da kommt es auch her, dass die Astronauten schlechter riechen und schmecken können. Deswegen muss man denen das Essen auch stärker würzen, weil sie sonst wenig schmecken. Wenn die Muskeln und Knochen nicht belastet werden, bauen sie ab. Das ist etwas, wo wir auch die Ergebnisse der Forschung auch beispielsweise bei Osteoporose einsetzen können. Also innerhalb von einigen Tagen sieht man an der Knochenstruktur, dass die Knochen nicht belastet werden. Und wenn sie 300 Tage lang im Weltall sind, muss man sich mehrere Stunden täglich anstrengen und an Geräten da Countermeasures Rüttelplatten, Ausdauertraining muss man alles betreiben, damit man in der Lage ist, nach der Landung wieder auf eigenen Beinen zu laufen. Die meisten werden ausgetragen aus der Kapsel, die länger da oben geblieben sind. Zweites Problem, zweite Challenge ist geschlossene Räumlichkeiten. Das ist psychologisch eher ein Thema. Man lebt von 10 Tagen bis ein Jahr lang mit 5 weiteren Kameraden auf relativ engem Platz. Obwohl die Erde nur, wie weit ist die Erde von der ISS entfernt? Wie hoch fliegt man? Tipps? 420 Kilometer, ja, seit dem Shuttle-Programm sind wir etwas höher angestiegen. Obwohl das nicht allzu weit ist und man kratzt nahezu dem Fahrwerk der ISS an der Erdoberfläche, das ist noch kein Weltraum, richtig. Aber trotzdem, die Möglichkeiten, schnell zur Erde zurückzukehren, sind begrenzt. Es gab einen Versuch vor nicht allzu vielen Jahren, vielleicht doch noch vor Corona. Ein Besatzungsmitglied wollte unbedingt nach unten und hat dann ein Loch gebohrt in der russischen Kapsel, in Sojus-Kapsel, die ist meistens da hinten geparkt. Und damit die Luft entweicht, also schon psychisch am Limit war die Person. Und ich habe die Bilder auf der NASA-Webseite gesehen, die 4-5 Stunden, die da drauf waren. Und danach hat die NASA lieber entfernt, damit es nicht zu publik wird. Und man hat sich, oder die Dame hat sich davon versprochen, wenn da Luftdruckverlust sein wird, dann springen sie alle in die Rettungskapseln und fliegen runter zur Erde. Glücklicherweise haben Russen so ein interessantes Equipment, das ist ein Ultraschallortungsgerät, die NASA hat es bestimmt auch, Kopfhörer und so eine Trichterantenne, und mit der Antenne ortet man die Leckage, wo es zischt. Und dann einer hält den Daumen da drauf und der andere rührt das Epoxy, das 2K-Kleber, und dann bekleben sie das. Und auf dem nächsten Bild war auch auf der NASA-Webseite auch die geflickte Wandung. Die Russen haben noch später bei der EVA von außen noch das aufgemacht und haben geguckt, ob das von innen oder vielleicht schon während der Produktion der Kapsel eine Sabotage war. Aber offensichtlich, auf den Bildern konnte man sehen, dass man eine Bohrmaschine genutzt hat, und an der Wandung seitlich schräg hat man es gebohrt und das Bohrfutter war abgekratzt. Da waren schwarze Spuren. Also es gibt Interessantes auch auf der ISS. Und das dritte Problem, was wir schon angesprochen haben, ist die kosmische Strahlung. Wir werden noch genauer erzählen, was die kosmische Strahlung bedeutet. Und bei uns in der Arbeitsgruppe Biophysik, wo ich tätig bin als Elektroniker, messen wir die kosmische Strahlung schon seit Jahrzehnten. Da sind ein paar Missionen, an denen wir beteiligt sind. Schon seit 10 Jahren fliegt euch zweimal täglich über den Kopf, also gegen 22 Uhr fliegt es wieder über uns, so ein 180 Kilo schweres Satellit, wo man Tomatensamen in der Schwerelosigkeit keimen lassen wollte. Und dann hat man geguckt, in welche Richtung das die Wurzel schlägt und in welche Richtung wachsen dann die Pflanzen. Aber diese Art Forschung hat man schon vor 50 Jahren schon betrieben. Also das ist nichts Neues. Und auf dem Gerät, auf dem Satelliten, haben wir 2 elektronische Dosimeter, wo ich die Elektronik dafür gebaut habe. An der ISS haben wir auch aktive Messgeräte, und wovon ich heute sprechen werde, im Rahmen des Artemis-Programms bemüht sich NASA wieder nach 50 Jahren erneut auf dem Mond Astronauten landen zu lassen. Und vor 2 Jahren genau gab es der Jungfernflug in der richtigen Flugkonfiguration, jedoch ohne Besatzung. Und die blaue Dame, die war auch Teil der Crew. Was machen Menschen in Space? Den Herrn erkennen Sie bestimmt, erkennt ihr? Matthias Maurer, der hält in den beiden Händen passive Astronautendosimeter, die bei uns in unserem Labor für die ESA-Astronauten werden ausgewertet. Also bei den Astronauten wird die Dosis gemessen, und jedes halbe Jahr circa werden die Dosimeter zur Erde geflogen. Und unsere nette Dame Samantha Cristoforetti, wer Lust hat, findet auf YouTube sehr schöne Videos, die Vorstellung der ISS, geführt durch Samantha Cristoforetti. Da wird man auch sehen können, wie man sich die Zähne putzt und Haare wäscht und auch Number One und Number Two Geschäfte verrichtet. Also ist schon Interessantes. Ach so, zu dem Essen. Es muss auch Spaß machen. Matthias ist auf jeden Fall jetzt auf dem Besuch, wie man hier von der Innenausstattung sieht. Das ist in dem russischen Teil. Ja, aber Heinz Ketchup gibt es da auch. Also die wechseln gerne das Essen, das muss schon Spaß machen, ist schon eine gesellschaftliche Angelegenheit und es wird so gegessen, dass es auch Spaß macht. Also es wird reingeflogen in den Mund beispielsweise. Auf der ISS ist man, die kurzen Flüge dauern circa 10 Tage, es sei denn, man wird oben vergessen oder kann nicht zurück, wie neulich die zwei Armen. Aber die werden schon langsam versorgt. Und man plant Langzeitmissionen. Bei der Rückkehr zum Mond rechnet NASA ungefähr mit 10-tägigen Aufenthalten auf dem Mond. Also das ist nicht allzu lang. Aber später zu Mars, das wird schon etwas länger dauern. 9 Monate bis 3 Jahre, je nach Position von den beiden Himmelskörpern. Also da wird man schon etwas länger im Weltall bleiben müssen. Also der Plan von der NASA ist wieder auf dem Mond Fußabdrücke zu setzen. Das sind 3 Nobelpreisträger, die sich mit ionisierender Strahlung befasst haben. Also der linke Herr Röntgen. Was hat Herr Röntgen entdeckt? Was hat er gemacht? Gibt's Tipps? Der hat einen Faden, Glühfaden, wie ungefähr Glühlampe, Glühbirne in Vakuum, aber ohne Glas, etwas glühen lassen, also mit Strom bestromt und unter Vakuum, damit es nicht verbrennt. Und die Elektronenwolke, die drumherum entstand auf diese Weise, hat man mit einer Hochspannung von einigen zig Kilovolt, mittlerweile nutzt man 100, 200, 300 Kilovolt, werden die freien Elektronen beschleunigt zu positiv geladenen, was ist das, Anode. Und wenn die mit der hohen Geschwindigkeit auf die Anode aufprallen, entsteht Bremsstrahlung. Englisch heißt das Bremsstrahlung. Ja, die haben keinen Begriff dafür. Und nach außen äußert sich das als Photonen. Kurze Zeit darauf, wenn ich richtig informiert bin, Frau Marie Curie Sklodowska hat mit natürlichen Strahlungsquellen experimentiert, hat gesehen, dass es ihre Fotoplatten, die lichtdicht verpackt waren, dass es sie exponiert hat. Und das war für sie der Nachweis der ionisierenden Strahlung und Nachweis der natürlichen Radioaktivität. Die ersten 2 Elemente, die sie entdeckt hat, sind Radium, glaube ich, und Polonium, das sie aus Polen kommt. Und Herr Becquerel, der hat auch mit Salzen von radioaktiven Elementen gearbeitet. Also wahrscheinlich etwas wie Pechblende, meistens aus Tschechien. Und das war ungefähr um die Jahrhundertswende, 1895, 96 ungefähr. Und seitdem hat man dann Detektoren gebaut oder rudimentäre Messmethoden entwickelt, wie man die ionisierende Strahlung misst oder die Luftionisierung. Und man hat das auch festgestellt, dass auch in Abwesenheit von radioaktiven Quellen man bestimmte Luftionisation misst. Und man hat geguckt, wo das herkommt. Zunächst hat man die Dosimeter in den Keller gebracht und hat gedacht, okay, kommt es vielleicht von der Erde. Da hat man aber keine erhöhte Strahlung gemessen. Dann hat man es Richtung oben gezogen, auf hohe Häuser. Zu dem Zeitpunkt war gerade der Eiffelturm fertiggestellt. Also auch wenn man ganz nach oben fährt, ist da auch ein Dosimeter jetzt angebracht. Da hat man, Eiffelturm ist ca. 320 Meter hoch, nehme ich an, da hat man keine Erhöhung der Strahlung gesehen. Und Viktor Hess, Mitglied der K&K Akademie der Wissenschaften in Wien 1912, der war als Hobby Ballonflieger. Der meinte, okay, dann probieren wir es etwas höher. Und in Wien konnte er seinen Luftballon nur... Ist das ein Zeichen für... Der hat seine Luftballone mit Leuchtgas oder Stadtgas, wie heißt das im Deutschen richtig? Also das Gas, was man in Kokereien erzeugt hat und dann, damit hat man Straßenlaternen zum Leuchten gebracht. Also mit dem Gas konnte er nicht allzu hoch mit seinem Luftballon aufsteigen, weil das ist ein Gemisch von Wasserstoff, Kohlenstoffmonoxid und Methan, also CH4, das ist 16, also molekulares Gewicht 16, Luft hat ungefähr 30 Gramm pro Mol. CO ist sogar 28, das ist fast genauso schwer wie die Luft. Deswegen ist er mit dem Luftballon in ca. 2000 Meter angestiegen, da hat er noch nichts sehen können. Aber in der Monarchie gab es schon damals eine Chemiefabrik unweit von Prag, die gibt es immer noch. Da konnte man Wasserstoff in großen Mengen tanken. Und man hat seinen Luftballon mit Wasserstoff, also Gewicht viel leichter als Luft, befüllt. Also hier sieht man die Gondel auch mit Helfern. Und er ist mit einem Assistenten dann aufgestiegen bis zu 5000 Meter hoch. Man hat vergessen, dass es oben zu wenig Sauerstoff gibt. Deswegen sind die beiden Wissenschaftler ohnmächtig geworden. Als sie wieder zurück zu sich gekommen sind, haben sie dann weiter messen können. Und so ungefähr ab 2.500 Meter über dem Meeresgrund stieg endlich die Anzahl der Ionisationen an. Also das hat ihm 1936 genau den Nobelpreis gesichert. Und seitdem wissen wir, dass die Strahlung aus dem Weltall von oben kommt. Und was auch interessant ist, durch die primäre schwere Strahlen, die aus dem Weltall kommen, die mit der Atmosphäre interagieren, wechselwirken, gibt es ungefähr in der Höhe von 20 bis 25 Kilometer über dem Meeresgrund gibt es die maximale Ionisation. Das ist die maximale Anzahl an Teilchen, weil oben die Luft dünner ist. Im Flugzeug, wenn Sie 10 Kilometer im Flugzeug hochfliegen, ist der Atmosphärendruck oben 0,2 bar, grob. Also da, deswegen braucht man die Sauerstoffmasken, wenn man Decompression hat im Flugzeug. Und erst mit der steigenden Dichte der Atmosphäre entstehen mehr Sekundärteilchen von der primären kosmischen Strahlung und ungefähr in den 20 Kilometer Höhe. Das messen wir auch bei anderen Experimenten. Also da sieht man, wo die kosmische Strahlung hergekommen ist. Ach so, später, vielleicht müssen wir noch den Werner von Braun hier eher vorstellen zunächst, den kennt man hier besser. Und James Van Allen, der hat entdeckt nach den ersten amerikanischen Flügen ins All, 1958 wurde die NASA gegründet und davor unter dem Militär hat man schon einige Experimente gefahren und die haben festgestellt, der hat es nachgewiesen, dass um die Erde herum Van Allen Gürtel gibt, auch ein Nobelpreisträger dafür. Das heißt, wie sieht die kosmische Strahlung um die Erde herum? Eine Quelle der Strahlung ist die Sonne. Die Sonne besteht zu 3/4 aus Wasserstoff. Wenn es ionisiert ist, sind es Protonen. 1/4 circa Helium. Etwas schwerer, aber weniger abundant. Und kontinuierlich bläst die Sonne die Protonen auf die Erde zu. Und das verformt etwas das Erdmagnetfeld. Diese Protonen, die sind niederenergetisch und die lassen sich abschirmen mit etwas Masse. Paar Zentimeter Material kann man es abschirmen. Wenn aber Stürme auf der Sonne gibt, jetzt sind wir gerade im solaren Maximum des 11- oder 22-jährigen Zyklus. Warum 11 und 22? Nach 11 Jahren polt sich Nordpol mit Südpol des Sonnenmagnetfeldes um und nach 22 Jahren ist es wieder zurück. Auf der Erde dauert es viel länger, das Umpolen. Das heißt, Sonne, bei Eruptionen sind die Protonen viel, viel hochenergetischer. Trotzdem sind die Protonen immer noch langsamer als Photonen. Photonen, Licht, die brauchen 8 Minuten, das kennt man ja. Die Protonen brauchen mindestens 20 Minuten. Das heißt, nach dem Photonflash, wenn durch die solare Eruption Photonen entstehen, die sind in 8 Minuten da und dann hat man noch gute Viertelstunde Zeit, um die Besatzung an der ISS einzuweisen. Wenn man schon weiß, dass die Eruption zu stark wird, dann gibt es besser geschützte Bereiche an der ISS, wo man sich verstecken kann. Es gibt noch Schlimmeres als die solaren Teilchen. Es gibt galaktisch-kosmische Strahlung. Das sind Elemente, die schwerer sind als Wasserstoff. Alles komplett ionisiert, Atomkerne von schweren Ionen bis zu Eisen, das ist ungefähr, ich zeige es warum, bis Eisen ungefähr. Und diese Elemente haben viel höhere Energien als die Teilchen von der Sonne. Und es ist kontraproduktiv, diese Teilchen abzuschirmen. Wenn sie Masse penetrieren, wenn wir mit analogen Teilchen etwas bestrahlen, dann 20 cm Aluminium ist kein Problem für diese Art Strahlung. Und wenn sie sie komplett abschirmen möchten, dann brauchen sie 6 Tonnen Blei um sich herum, damit es ordentlich abgeschirmt wird. Das ist nicht praktikabel. Und wenn man diese Teilchen abschirmt, bedeutet man verlangsamt sie. Also die haben Geschwindigkeiten fast bis zu Lichtgeschwindigkeit. Und dann nimmt die Energie exponentiell ab mit der Geschwindigkeit. Und wenn man sie versucht zu verlangsamen, abzuschirmen, dann ist die Wechselwirkungsfreudigkeit mit dem menschlichen Körper oder mit anderer Materie noch größer. Das heißt, wenn man sie versucht abzuschirmen, tut man den Menschen danach noch was Schlechtes an. Deswegen, man soll sie lieber durchsausen lassen. Somit erzeugen sie den wenigsten Schaden. Und was wir schon erwähnt haben, James Van Allen hat 2 Gürtel um die Erde herum entdeckt, wo fangen wir an? Rotationsachse der Erde und Spin Axis und das Erdmagnetfeld wird in der ersten Annäherung als Dipolfeld dargestellt. Man weiß, dass die Dipol, dass der Nord- und Südpol ziemlich auch innerhalb eines Tages wandern. Und wenn man das ist durch die Erdrotation und den Sonnenwind verursacht. Und wenn man davon absieht, wandern die Pole immer schneller. Es gibt schon jahrzehntelange Aufzeichnungen von der Position. Also, das Dipol, der magnetische Dipol, ist nicht in der Rotationsachse, sondern ist getiltet, 12 Grad, glaube ich, circa. Und es ist etwas verschoben, paar zig Kilometer zur Mitte hin. Und die Magnetfeldlinien sind wie um einen Stabmagnet herum, also nach oben und von unten wieder zum Südpol zurück. Und die magnetische Abschirmung ist durch die Lorentzkraft gegeben, vielleicht aus dem Physikunterricht, also der Produkt der Vektoren, so ungefähr kann man sich vorstellen. Das heißt, wenn die geladenen Teilchen rechtwinklig auf die Magnetfeldlinien auftreffen, werden die um 90 Grad abgeleitet. Und dann bleiben diese Teilchen in einer oszillierenden Bewegung in den Gürteln. Protonen meistens in dem inneren Gürtel und Elektronen in dem äußeren Gürtel. Der Ausmaß ist not to scale bis zu 6, 7, 8 Erddurchmesser weit. Da, wo geostationäre Satelliten zum Beispiel rumfliegen, da sind die äußeren Gürtel noch da. Also das sind die Konstituenten des Feldes. Sonne, schwere Teilchen. Wo entstehen die schweren Ionen? Hauptsächlich Supernova-Explosionen oder am Rande von schwarzen Löchern, wenn man Masse beschleunigt und trotzdem der Anziehungskraft entweicht, dann haben sie große Geschwindigkeiten, diese Teilchen, oder Magnetfelder, die wir auf die Entfernung nicht richtig messen können im Moment. Also es gibt genug Möglichkeiten im Weltall, wo die Materie so hohe Geschwindigkeiten und Energien dann erreichen kann. Und dann die Teilchen, die dann getrappt werden, die sind halt ständig da. Nächstes Bild. Hier sehen wir ein Koronograph, also hinter der Scheibe ist die Sonne versteckt, damit sie nicht zu leuchtet. Und jetzt kommt die Sonneneruption. das heißt Ejektion der Sonnenmasse. Und die weißen Pünktchen, die zu häufig auf dem Bild zu sehen waren, das waren in der CCD-Kamera, in dem CCD-Chip. Danke. In dem CCD-Chip waren es schon Bitflips oder Ionisationen in dem Detektormaterial. Wenn so eine Sonneneruption entsteht, sieht man hier, das ist die Anzahl an Teilchen. Wir haben hier einen Monat lang und hier gab es eine starke Eruption im Oktober 89. Das ist ein Event. Die meisten Solarteilchenereignisse dringen nicht so tief bis zur Erdoberfläche durch. Die meisten sieht man im Weltall, aber bei uns auf der Erde schützt uns das Erdmagnetfeld und dann die Atmosphäre. Das heißt, die wenigsten Solarteilchenereignisse reichen bis zum Ground-Level-Event. Meistens sehen wir vorher die X-Rays, die Photonen, und haben dann etwas Zeit. 20 Minuten, die schnellsten Protonen sind nach 20 Minuten hier und die langsameren mit niedrigen Energien, die brauchen bis zu 6 Stunden. Und die noch langsameren, die interessiert uns nicht wirklich. Das sind die Konstituenten der galaktisch-kosmischen Strahlung. Protonen und Helium, also je nach Ordnungszahl, bis zu Eisen und danach die weiteren, also Eisen hat 26 Ordnungszahl und danach die weiteren sind 1, 2, 3, 4, 5 Dekaden weniger abundant, wie ist es auf Deutsch, vertreten, danke. Das heißt, das blau umgerahmte ist das, was uns und unsere Astronauten am stärksten interessiert. Hier ist die Energieverteilung, also von links nach rechts steigt die Energie an und hier ist die Anzahl der Protonen, Helium, Kohlenstoff und Eisen, haben wir hier jetzt gerade ausgesucht. Das heißt, die niederenergetischen sind am meisten präsent und mit steigender Energie gibt es wenige davon. Und hier sehen wir die solare Modulation. Wenn das Sonnenmagnetfeld schwach ist, sind die niedrigen Energien, beispielsweise hier das Schwarze, die Protonen sind stärker vertreten. Und die bei solarem Maximum, wo das solare Magnetfeld stärker ist, dann werden die niederenergetischen unterdrückt. Und je schwerer die Elemente sind, desto kleinere Differenz. Hier zwischen der vollen und gestrichelten schwarzen Linie ist der Abstand größer als hier bei dem Eisen, also auf die schweren Ionen. Die lassen sich von der Sonne nicht so stark beeindrucken. Mercury Atlas, das waren die ersten Flüge noch vor NASA-Zeit und später hat es NASA übernommen und da hat man schon mit diesen Platten hat man die Strahlung gemessen und das war die Zeit, als James Van Allen die Van Allen-Gürtel erfunden hat. Später mit Apollo-Missionen hat man schon rigoros die Dosis, die Astronauten abbekommen haben, schon ordentlich gemessen. Und was machen wir auf der ISS? Soll ich etwas über die ISS erzählen oder wollen Sie lieber nach Hause später, früher gehen?
Können Sie gerne erzählen.
Ja, ich kann gerne plaudern. Das mache ich gerne, wenn ich weiß, wovon ich rede. Flugrichtung hier zu uns, nach vorne, ganz vorne rechts ist der europäische, der ESA-Beitrag, Columbus-Modul. Vorne links sind die Japaner, Kibo-Modul und Japanese Experimental Module, JEM. Ach, warum es hier eine Plattform gibt? Das ist eine abkoppelbare Plattform. Als wir über die Challenges im Weltall gesprochen haben, habe ich eine Sache vergessen. Wie ist das mit der Schwerkraft oder mit der Microgravity an der ISS? Wenn man hier warme Luft ausatmet, was passiert mit der warmen Luft? Bewegt sie sich? Bleibt sie stehen? Nach oben. Warum? Weil warm und wenige Dichte. Ja, genau. Und dann kommt die kalte Luft von unten. Was passiert an der ISS? Man atmet es aus, es ist zwar wärmer, geringere Dichte, aber die Schwerkraft ist nicht da oder ist ausgeglichen, austariert. Das bedeutet, beim nächsten Atemzug bekommt man wieder die gleiche Luft, CO2 angereichert, wieder rein. Wenn man rumläuft, ist es gar kein Thema, aber schlafen dabei möchte man nicht. Deswegen laufen da wird die Luft umgewälzt mit größeren oder kleineren Propellern und diese rotierende Masse verursacht leichte Vibrationen. Den Menschen ist das egal, aber für biologische Experimente, die auch unsere Kolleginnen und Kollegen da oben haben, sind die leichten Erschütterungen der Mikroorganismen schon problematisch. Deswegen hat man hier so eine abkoppelbare Plattform, die nur geschleppt wird, aber die Vibrationen übertragen sich auf die Plattform nicht. Weiter nach hinten gibt es das US-Segment und ganz hinten ist das russische Segment. Die Russen brauchen dadurch etwas weniger Abschirmung gegen Meteoriten. Da reicht ein paar Zehntel Gramm Material, was nicht die gleiche Geschwindigkeit hat wie die ISS. Ich glaube, die ISS hat 27.000 Stundenkilometer, wenn ich mich nicht irre. Also das ist ziemlich schnell, damit man in 90 Minuten 40.000 Kilometer schafft. Also das ist so knapp unter 30.000 km/h. Also die Russen sind ganz hinten. Hier sieht man die Solarpaneele. Die drehen sich ständig kontinuierlich gegen die Sonne. Dann hat man hier noch schön interessante Platten. Das sind auch, ich glaube hier auch an dem Rüst, nee, das sind Solarfelder. Hier sind noch ein paar welche auf dem Truss, auf dem Hauptträger. Mit den großen Platten strahlt man Abwärme ab ins Universum, wenn man, weil die Energie, die man durch die Solarpaneele einfängt, die wird zwar verwendet, aber wandelt sich am Ende in Abwärme um und die muss man dann zurück abstrahlen. Auf dem Haupttruss gibt es beispielsweise ein sehr interessantes Experiment, ca. 6 Tonnen Material, Alpha Magnetic Spectroscope. Das ist für diejenigen, die nach dunklen Materie suchen und Entstehung des Kosmos und Antimaterie. Mit dem kann man schon einiges messen. Das wurde von einem großen Team, auch das, was ich hier vorstelle, das ist nicht meine Arbeit, sondern da sind tausende Menschen daran beteiligt. Also jetzt einen Nobelpreis zu bekommen, da sind hunderte Menschen dahinter stehen. Das hat auch mit seinem Team einen Nobelpreisträger zusammengebaut und deswegen wurde das Space Shuttle-Programm noch um einen Flug verlängert, damit man mit dem letzten Flug das hier hochbringen konnte. Also ISS. Auf der ISS messen wir die Strahlung mit aktiven Messgeräten, also Unterschied zwischen aktiven und passiven Messgeräten. Im Krankenhaus hat der Radiologe einen Monat lang ein Stück Film oder irgendein Detektor, was am Ende des Monats ausgelesen wird und für den Monat hat man einen einzigen Wert, wie viel Dosis der Mitarbeiter abbekommen hat. Das wird in die Akte abgelegt. Wenn man bessere Zeitauflösung haben möchte, also nicht monatsweise, sondern minuten- oder sekundenweise, nutzt man elektronische Messgeräte, die in bestimmten Zeitabständen dann sehen wir einen Zeitverlauf dadurch. Und wir haben nicht nur Personendosimeter, sondern auch Area Monitors, wo man an unterschiedlichen Stellen der ISS misst. Was wir auch sehen, die ISS ist in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich gut, schirmt sie unterschiedlich gut. Und bis zu 50% Variationen sieht man. Und da muss man auch gucken, dass wo man schläft, müsste es am besten, wo man 8 Stunden täglich verbringt, soll es beispielsweise gut abgeschirmt sein. Ich zeige jetzt eine Grafik, wie die Strahlung auf der Erde so aussieht, wie die Hintergrundstrahlung aussieht. Ich vergleiche Köln mit Finnland und so weiter. Das sind 12 Stunden Daten, halber Tag. Und auf der Achse sind Anzahl an Teilchen, die wir immer mit dem gleichen Dosimeter messen. Also das ist die Baseline bei mir in Köln-Porz auf dem Arbeitstisch. Wenn wir den gleichen Detektor nach Finnland schicken, die Finnen sind halt harte Kerle, sieht man, die haben ungefähr die doppelte Anzahl an Teilchen pro Zeiteinheit. Es kommt hauptsächlich von der Geologie her. Gestein, Granit enthält Uran, Thorium und die Zerfallsreihe davon enthält beispielsweise Radon. Das möchte man nicht atmen, aber es ist halt so, wenn man mit einem Flugzeug, das waren noch Zeiten, als man über Russland fliegen konnte nach Japan,
Das schaffte man damals unter 12 Stunden. Also wenn man die 2.500 Meter schreitet, sieht man viel höhere Zählraten. Man sieht auch bestimmte Variationen, wenn man Richtung Nordpol fliegt und zurück. Und das Violette am Ende ist die ISS. Die Variationen sind, wenn man näher wenn man durch den Äquator kommt, da sind die Magnetfeldlinien rechtwinklig zu den Particles. Also das ist die Abschirmung um Äquator herum am besten. Das heißt, die Zählraten sind am geringsten. Und zu den Polen, zu Nordpol und Südpol hin, sieht man die Spitzen. Um diese zwei Spitzen sind, oder hier die weiteren zwei, wenn man den inneren Van Allen-Belt, wo sich die Protonen sammeln, an einer Stelle kratzt man an der Unterseite des Van Allen-Gürtels mit der ISS. Und je höher die ISS fliegt, desto tiefer ist man in dem Gürtel. Wir haben auch an deren Satelliten Dosimeter, und da die 600 Kilometer hochfliegen, da ist man viel länger und tiefer in den Van Allen-Gürtel. Das ist nur das aufsummierte Bild. Achso, was wir hier aber schön sehen, das ist die akkumulierte Dosis über diese 12 Stunden, und das ist logarithmisch, deswegen sieht es so komisch aus, aber sonst wäre es nahezu linear. Aber im Flugzeug, was wir hier sehen, ist hier ein Sprung. Wo kommt es her? Um diese Uhrzeit gab es hier im Flugzeug keine erhöhte Anzahl an Teilchen. Wo kommt es dann her? Es gab offensichtlich nur ein einziges Teilchen, was sehr viel energiereich war, und das hat plötzlich ein paar Prozent von der Gesamtdosis auf einen Schlag deponiert. Und das Violette, das ist an der ISS. Ach so, wie viel? Ja, die Zahlen, die schauen wir uns später an. Das ist nur beispielhaft, wo wir überall messen, und dazu die Veröffentlichung. Auf der ISS messen wir schon seit Vierteljahrhundert mindestens in unserer Arbeitsgruppe. Wir haben ein Messgerät in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen an einem Ländermodul an der abgewandten Mondseite, und seit 2012 auf einem Mars Rover. Da haben wir auch Messgeräte. Was wir schon wissen, wie stark ist die Hintergrundstrahlung? Auf der Erde haben wir 0,1 pro Stunde, die Einheiten sind eigentlich egal. Auf der ISS ca. Faktor 300. Also ungefähr 300-fach bedeutet, ein Tag auf der ISS ist ca. ein Tag auf der Erde. 53, grob. Wenn wir zum Mond fliegen und auf dem Mond aufsetzen, ist es das Doppelte, weil die ISS ist noch in dem schützenden Erdmagnetfeld, Mond nicht mehr. Unterwegs zum Mond hat man ungefähr das Doppelte, weil wenn wir auf dem Mond aufsitzen, ist 50% des Sichtfeldes schon durch den Mond abgeschirmt von unten. Das heißt, man hat nur halbes Field of View. Das heißt, auf dem Mond ungefähr das Doppelte wie auf der ISS. Und wenn man auf Mars aufsetzt, ist es circa so viel wie im schützenden Erdmagnetfeld. Mars hat aber kein Magnetfeld, dafür hat Mars etwas Atmosphäre, ungefähr 1%. Also hier haben wir 1000 Millibar, auf dem Mars hat man 10 Millibar circa. Teil davon ist CO2, und auf den Polkappen auf dem Mars ist so kalt, dass CO2 dort zu Trockeneis einfriert. Das heißt, wenn man auf dem Süd- oder Nordpol, also im Winter und im Sommer, ist eine der Kappe immer verfroren, dann sehen wir, dass Teil des CO2s aus der Atmosphäre einfriert, und die schützende Wirkung von CO2 ist nicht mehr gegeben. Dann steigt Herbst und Frühjahr auf dem Mars die Strahlung, weil das CO2 nicht mehr in der Atmosphäre aufgelöst ist, sondern gefroren als Trockeneis auf den Polkappen. Also Personendosimeter auf der ISS, Space Alex. Space Alex ist wahrscheinlich der erste, der dann zum Mond fliegen wird mit dem Artemis-Programm, falls das keine Astronauten vorher zugeschlagen bekommt. Das ist noch nicht ganz klar. Also hier, das waren europäische passive und aktive Dosimeter. Und hier, das sind operationelle Messgeräte von der NASA. Und was wir wissen, ist schon klar, und was wir gerne wissen möchten, ist, wenn wir mit der neuen Mondfähre namens Orion von der NASA zum Mond fliegen. Wie wird die Strahlung unterwegs sein? Das Mannschaftsmodul Orion wurde schon mit dem Gedanken entwickelt und gebaut, dass es die Besatzung vor der Strahlung schützen soll. Und wir haben mit der NASA ein Experiment gemeinsam entwickelt, mit dem wir unsere interessanten Messdaten gesammelt haben. Und für die NASA haben wir die Verteilung der Dosis in dem Modul gemessen. Und daraufhin hat NASA gebenchmarkt oder entschieden, ob die Strahlung gut geschützt ist. Was haben wir gemacht? Ja, dafür braucht man eine Rakete, heißt SLS, und ganz oben sitzt das Modul. Die Rakete ist 110, 120 Meter hoch, also schon ein Oschi. Wie fliegt man hin? Zunächst von Kennedy Space Center um die Erde herum durch den inneren Van Allen-Gürtel, also das ist der innere Van Allen-Gürtel mit den Protonen, und dann durch den äußeren Van Allen-Gürtel und dann mit weiter zum Mond. Wie sieht genau der Flug aus? Cape Canaveral, da startet man eine halbe oder dreiviertel Umdrehung, da bekommt man circa eine Geschwindigkeit von ca. 7 km die Sekunde. Hier gibt man etwas Gas, damit man die Schwerkraft überlistet, und das heißt Injection in die Trajektorie zum Mond hin. Wenn wir mit ca. 10 km die Sekunde zum Mond fliegen, wie lange brauchen wir für den Flug zum Mond? Wie weit ist der Mond von uns entfernt? Bitte? 1,2, richtig? Das bedeutet, richtig, genau, das ist das 380.000 Kilometer, aber das ist Mittelwert. Also der Mond wandert hin und zurück, deswegen ist er mal größer, mal kleiner. Aber das, ich meine, ist nicht die optische Täuschung, sondern tatsächlich. Das heißt, 400.000 Kilometer grob. Wenn wir 400.000 Kilometer durch 10 Kilometer die Sekunde, dann sind es 40.000 Sekunden, sind 10 Stunden grob, oder 11 Stunden. Aber wie lange hat es den Apollo-Menschen gedauert? 5 Tage circa. Warum? Gibt es hier Tipps, warum es so langsam geht?
Ich möchte ja nicht nur am Mond ankommen, sondern auch da irgendwie Sand landen.
Yes.
Also bremsen.
Man muss bremsen.
Ja, und man fliegt ja auch nicht den direkten Weg, den
man braucht etwas Vorlauf, aber man schießt dorthin und der Mond kommt in den paar Tagen dahin, richtig, das schon. Aber die Idee, die gefällt mir. Das ist nämlich so, dass man, ja gut, sobald die Triebwerke nicht mehr brennen, wird man durch die Anziehungskraft der Erde verlangsamt. Also man fliegt los, und dann gibt es einen Punkt auf der Trajektorie, wo die Schwerkraft vom Mond und von der Erde sich ausgleichen. Also kommt man zu dem Todpunkt, am besten mit Geschwindigkeit größer 0. Und dann wird man geschnappt von der stärkeren Anziehungskraft des Mondes, und dann wird man wieder beschleunigen. Und wenn man nicht am Mond vorbei wegfliegen möchte, sondern sich im Schwerefeld, also dann orbiten möchte, möchte man keine allzu hohe Geschwindigkeit haben. Das bedeutet, man fliegt gerade mit so einer Geschwindigkeit, und die war tatsächlich paar Meter die Sekunde, als ich geguckt habe auf dem Flug. Deswegen hat es tatsächlich 5 Tage gedauert. Also das war schon ziemlich gut geplant. Man könnte viel schneller fliegen, dafür bräuchte man etwas mehr Kraftstoff, und um mehr Kraftstoff mitzunehmen, braucht man noch mehr Kraftstoff fürs Gewicht. Also irgendwie wäre es dann schon zu problematisch. Also deswegen hat es 5 Tage gedauert. Und dann ist die Fähre, hat man ein Flyby um den Mond herum gemacht, und dann mit dem Mond um die Erde herum 2 Wochen lang, also das ist eine halbe Umdrehung um die Erde herum, hat die Fähre gemacht, und dann das Schwarze reflektiert gar nichts, und auf der anderen Seite nochmal Flyby und zurück zur Erde, und dann sind wir runtergeplumpst auf der Pazifikküste ins Ozean. Also das war die Trajektorie. Wie sind wir geflogen? Da sind 4 Sitze. Elon Musk schickt überall seinen Tesla. NASA ist halt nicht ganz so modern. Da flog ein Aluminiumblock auf einem Sitz. halt Mars-Dummy. Der Crash des Dummy, der Rando, hat viele Environmental Sensors in sich drin. Vibrationen, Temperatur, Luftdruck, Luftzusammensetzung. Und auf den unteren zwei Sitzen haben wir dann unsere 300 Kilo Gerätschaften gehabt. Davon werde ich gleich sprechen, was genau es war. Die zwei Damen heißen Helga und Zohar. Helga ist die Schlanke und die mag gerne Schokolade. Nein, die trägt eine Schutzweste, die von unseren Kollegen aus Israel entwickelt wurde. Das ist eine Schutzweste, die ungefähr 10 cm dick ist, aus Polyethylenstäbchen. Warum Polyethylen? Ich habe von den Sekundärteilchen schon gesprochen. Wenn man Strahlung, ionisierende Strahlung versucht abzuschirmen, entstehen Sekundärteilchen. Das bedeutet, dass man Material nehmen soll, was keine Sekundärteilchen erzeugen kann, bedeutet Wasserstoff. Den kann man nicht mehr spalten. Da gibt es nur ein Proton und wenn es nicht gut läuft, dann ist da ein Neutron noch dabei. Das heißt, deswegen Polyethylen. Auf jeden Fall war es von Anfang an die Weste dafür angedacht, dass man damit tatsächlich nur die solaren Teilchen abschirmen sollte bei einer solaren Eruption oder beispielsweise, wenn man durch den inneren Van Allen-Gürtel durchfliegt, wo sich die langsamen Protonen noch befinden. Man sieht hier schon langsam unsere Detektoren auf den zwei Messphantomen und ich werde gleich über die Lunar Twins, über die Phantome sprechen. Das sind Messphantome, die aus der Radiologie kommen, die werden oft verwendet, wenn man Krebstherapie hat. Die sind in Scheiben geschnitten, ungefähr daumendick, 2,5 cm oder 1 Inch, also ungefähr diese Dicke. Und die Phantome haben innen drin nach unterschiedlichen Materialdichten strahlungstechnisch ausgeführte Organe, die identisch sind von der Dichte, wie der menschliche Körper. Durch Voxel Mapping wissen wir, wo welche Organe untergebracht sind. Schon vor ca. 20 Jahren gab es ein ähnliches Experiment, aber damals noch mit einem männlichen Phantom, wo innen drin in dem Messphantom in kleinen Tubes einzelne passive Detektoren angeordnet waren. Man sieht, dass auf dem Rücken die stärkste Strahlung war, weil das Phantom mit dem Rücken zur Außenhülle der Station damals einige Monate verbracht hat. Und was man sieht, der Körper schirmt sich selbst ab. Das heißt, die äußeren relativ unempfindlichen Materialien wie Haut schützt dann die inneren Organe, die glücklicherweise dann weniger abbekommen haben. Und das war einige Zeit in Kibo, aber auch in den russischen Modulen, also das ist jetzt Kibo, das ist der Airlock von Kibo. Wenn man nach vorne kommt, ganz auf der linken Seite ist Kibo. So werden die Phantome, achso, ganz hinten links sieht man das alte Phantom an der Fensterbank. Das ist bei uns im Labor, so werden die einzelnen Scheiben aufeinander gestapelt. Und man sieht hier die elektronischen aktiven Messgeräte, einmal in Uterus, Gebärmutter, im Magen und zwei links, rechts in den Lungen. Hier das zweite Phantom genauso ausgestattet, bis auf die Schutzweste. Dann hat man das gleiche Setup mit Detektoren unterhalb der Weste und noch zusätzlich auf der Weste, um die Schutzwirkung der Weste dann messen zu können. Und im Labor sieht man auch die Auslesegeräte später, dass die zwei Maschinen hinten für die Auslesung der Dosimeter. Wie sehen genau die Phantome aus? Das ist ein Schnitt einer der Scheiben. Was sieht man hier? Rückenmark, Rippen, Wirbelsäule. Und in einem bestimmten Raster hat man so bis zu 55, 60 kleine Öffnungen. Und in jede Öffnung, in jeder Scheibe passen vier klitzekleine, 4x4 mm kleine Kristalle, TLD heißen die, das sind Quarz, gemahlener Quarz sozusagen. Wenn man die Batterie bestrahlt, hüpfen die Elektronen eine Ebene höher und die bleiben da gefangen bis zum Zeitpunkt, wenn man sie im Labor etwas erhitzt und dann springen die Elektronen wieder runter Und das Licht, was dabei abgestrahlt wird, ist die ist der Maß der Dosis, die deponiert wurde. Diese Methode nutzt man schon seit Jahrhunderten fast. Beispielsweise, wenn Hiroshima und Nagasaki Atomwaffen genutzt wurden, hat man Bausubstanzen genommen, daraus Quarz extrahiert und den Quarz hat man auch erhitzt und hat man grob feststellen können, wie viel Dosis an welcher Stelle in den beiden Städten deponiert wurde. Also das ist eine uralte Methode, aber hier ist es getrimmt und bis Infinitum hochgeschraubt auf die Empfindlichkeit. Das heißt, wir sehen hier den Raster der Detektoren und das sind die Brüste. In den Brüsten hat man auch Detektoren versteckt. Warum haben wir Frauen Phantome genommen? Bisher hat man nur Männer gehabt und es gab ziemlich wenig Frauen-Astronautinnen. Jetzt gibt es aber langsam um. Und Frauen haben den Nachteil, dass die Menge der strahlungsempfindlichen Gewebe etwas höher bei denen ist, hauptsächlich die Brüste. Und deswegen ist es schon wichtig, in die Richtung zu forschen. Das heißt, wir hatten in jedem Phantom ca. 6.000 passive Detektoren, also insgesamt 12.000. Dann haben wir unterhalb der Weste und oberhalb der Weste aktive Detektoren, davon 16 aus unserem Labor, wo ich die Elektronik dafür entwickelt habe. Einige von den passiven Detektoren waren auch von unseren Kollegen, wir sind wissenschaftlich international vernetzt, wir haben ungefähr 15 Partner, mit denen wir ständig die Messergebnisse vergleichen und der Dosimetrie ist es schon sehr, sehr wichtig, weil sonst muss man schon aufpassen, dass man das richtig alles kalibriert. Und einige von den aktiven Detektoren wurden auch von der NASA bereitgestellt. Und etwas über die Hardware-Entwicklung möchte ich jetzt erzählen. Warum? Ich zeige euch ein Video, wie es aussieht, wenn man ins All fliegt. Ach so. Kann man mir bitte das Hauptbild... Muss ich das selber oder könnt ihr das umschalten? Wie machen wir das jetzt? Ihr habt bestimmt vor Augen, wenn NASA ins All mit Astronauten startet, gibt es ein Hauptteil, ein Haupttank, orangenfarben, entlang zwei weiße Zigarettchen und ganz oben auf der Spitze sitzen die Astronauten in der Kapsel. Die zwei Boosterraketen, die links und rechts angebracht sind, die zwei weißen, die sind Feststoffraketen. Das ist wie Karamell ungefähr mit etwas Brennstoff dazwischen. Die zwei dünnen Booster sind 6 Meter im Durchmesser, also so ungefähr wie der Raum hier. Und die Abbrenngeschwindigkeit ist ungefähr so 21. Und wenn die Masse abbrennt, die ist nicht komplett homogen. Und wenn sie abbrennt, ist die Brenngeschwindigkeit nicht gleichmäßig und es vibriert super stark mit der Rakete. Und die Vibrationen sind auch ein Problem dann für uns. Und wir müssen alle Hardware-Teile, die ins All fliegen, sehr, sehr stark vibrieren. So, wenn die Astronauten starten, fliegen, haben sie so Deflection auf dem Sitz, so circa 10 cm links, rechts. Die sind nicht in der Lage, das Bild auf dem Bildschirm abzulesen, solange die brennen. Man hat, glaube ich, sogar versucht, auf dem Bildschirm das Bild mit zu bewegen, damit sie etwas ablesen können. Das ist wie auf einer Rüttelplattform, man kommt ins Schwitzen. Wenn man dagegen stört mit der Muskulatur, das ist schon ein Bodyworkout. Und was man hier sieht, ist ein Lautsprecher, so leichtere Leistungsklasse, so 80 kW Verstärker ist da im Raum daneben, so dicke Leitungen dazu. Und auf dem Lautsprecher wird es in drei Achsen, zunächst senkrecht in der Z-Achse und dann in beiden waagerechten Richtungen, wenn die Hardware geschüttelt. Man sieht hier überall, wo die Kabel sind Akzelerometer, die messen die Beschleunigung. Und wenn etwas resoniert, ist die Beschleunigung viel, viel höher und auch die Ausschläge viel, viel höher. Das werden wir aber hier auf dem schönen Bild gleich sehen. Also das ist, hier hat man es gekippt, 90 Grad waagerecht, und in der Y- und X-Achse wird es auf einer gleitenden Plattform dann links und rechts geschüttelt. Und das ist die Dame mit der Weste. Die Weste war schon ein etwas Problem, weil sie nicht fest anliegt und die schüttelt irgendwie mit, wie eine dicke Fettschicht. Und das hatte schon schlaflose Nächte unserem Maschinenbauingenieur bereitet. Aber man wird sehen, dass es alles auf Anhieb geklappt hat. Und das müsste jetzt... Das ist random Noise. Und der Anfang ist noch harmlos. So, die einzelnen Scheiben sind mit einer glasfaserverstärkten Stange miteinander verschraubt. Das Lodgement, das schwarze, das Cushioning, ist 3D gedruckt. Wir durften sogar 3D gedrucktes Material. Es sind bestimmte zugelassene Filamente erlaubt. Und man sieht, wie... Oder wir warten, wir haben noch etwas Zeit. Die Bewegung hier der Platte sind minimal. Das bewegt sich hier kaum etwas. Aber die Dame schlägt... Yes. Und wir bekamen von der NASA 10 cm links und rechts Deflection, also rot umgerahmt, wo wir überhaupt uns noch mit bewegen dürfen. Das haben wir alles hinbekommen. Also das ist Shake-Test wegen des Launches. Dann gibt es auch Tests, wo man Schocks erzeugt. Wenn die einzelnen Stufen sich trennen voneinander müssen, von der Rakete, die sind mit Frenchie Bolts, mit Schrauben zusammengeschraubt, die gesprengt werden. Also die werden abgeschossen, die Schrauben. Und bei dem Ruck muss man auch aufpassen, dass entweder die Elektronik oder die Hardware nicht Schaden nimmt. Also hier wollte ich noch dazu sagen, zum Beispiel hier diese Struktur auf der Rückenseite, das war so eine Leiterstruktur, links, rechts, und in der Mitte war es verbunden, so mit Sprossen. Die Energie muss irgendwo hin. Also starre Sprossen sind keine gute Idee, die brechen. Das ist wie am Flugzeug, die Tragflächen müssen auch flexen. Wenn die steif wären, brechen die ab. Und dann hat sich es auch bewährt, dass man die Verbindungsstücke zwischen den einzelnen, die Sprossen, dass man sie mit Meander macht, wo sie sich bewegen können, wo die Energie amortisiert werden kann. Also das ist kein Hightech, aber darauf muss der Maschinenbauer auf alles achten. Für mich Elektroniker, das ist immer ein Thema. Die Elektronik darf im EM-Magnetfeld, Elektromagnetfeld, nicht allzu viel abstrahlen, damit andere Gerätschaften nicht beeinträchtigt werden, damit deren Funktion nicht beeinträchtigt wird. Es wird gemessen in einer Kammer, das ist wie schalldichte Kammer, heißt es auf Deutsch. Schalltot, danke schön, das ist mein Englisch, halt Deutsch. Und das sind Absorber, die EM-Wellen absorbieren, damit es nicht reflektiert. Und es wird mit den Antennen entweder gemessen, was das von sich abgibt, oder es wird auch angestrahlt, um die Empfindlichkeit gegen äußeren Einwirkungen zu messen. Also es ist schön, wenn ich nichts abstrahle, aber wenn jemand ein Handy daneben hinstellt und das dadurch kaputt geht, gab auch Vorfälle, wenn man an der Tankstelle getankt hat und die ersten Handytelefone dazu kamen, dann hat es den Zählerstand annulliert. Das war schon okay, hat jedem gefallen. Wie sieht's aus, wenn der Ingenieur einen schlechten Tag hat? Das ist der Grenzwert, das Rote. Und hier ist das Gemessene. Und wenn hier irgendwelche Spikes über den Grenzwert kommen, dann ist das schlecht. Dann nimmt man das Oszilloskop dran und sieht man irgendwelche Umschaltpulse bei 1,6 MHz und noch die Oberwellen davon. Dann stellt man fest, ach so, auf 1,6 MHz, da taktet ein DC-DC-Wandler, der die Spannung zerhackt und hoch und runter transformiert. Und dann beruht es auf einem falschen Grounding-Konzept. Die Massen sind nicht richtig miteinander verbunden. Dann gibt es Masseschleifen und dann ist es schlecht. Und wenn man das dann beruhigt hat, dann sind die höchsten Spitzen hier so 20 Dezibel unter dem Grenzwert. Oft sind die Normen, nachdem die Hardware gebaut wird, Militärnormen oder Luftfahrtnormen. Das sind keine Industrienormen, also das sind halt etwas komisch, was das Hardware angeht. Und ich werde jetzt ein paar Folien zeigen, wie man ein elektronisches Dosimeter baut. Was waren die Requirements für die Mission? Die maximale Missionsdauer war 42 Tage. Wir bekamen von der NASA in der Kapsel kein Daten- und kein Power-Interface. Das bedeutet, ich wollte ein 12-Volt-Auto-Akku mitnehmen, aber das hat denen auch nicht gepasst. Deswegen haben wir uns dann entschieden für zwei AA-Zellen, Lithium gefüllt, Primärzellen. Und da man nicht weiß, wie lange die Rakete dann auf den Launch wartet, weil das Wetter hin und wieder gut und hin und wieder schlecht ist, man musste die Rakete, glaube ich, zweimal in die Halle wieder zurückfahren, weil es Taifun dazwischen gab. Einmal ist es reingeregnet in die Kapsel. Also es war schon abenteuerlich, wenn die Tür nicht dicht wäre. Und dann beim Betanken, die Wasserstoffleitungen, die dichten relativ problematisch. Also Wasserstoffautos, bereitet euch darauf vor, wenn man Wasserstoff tankt. Wasserstoff hat so klitzekleine Moleküle, dass es penetriert durch Stahlbehälter, wo Wasserstoff gespeichert wird. Das ist ein einziges Problem. Aber dass es nicht zu dichten ist, weil auch zwischen kleinste Spalten zwischen Dichtung und Flanschen sich nicht richtig dicht zu kriegen. Ich wünsche uns alles Gute, aber ich sehe es schon jetzt so in dieser Farbe so ungefähr. Launch Detection, weil wir nicht wussten, wie lange wir auf dem Launchpad warten werden, habe ich in die Dosimeter ein Accelerometer eingebaut, was das Ganze, und die ganze Elektronik bleibt im Schlafmodus die ganze Zeit, verbraucht 250 Mikroampere, also ist. Und wir haben ein Gerät entwickelt, was mit den zwei Batterien 75 Tage messen kann. Und weil wir nur 42 Tage messen müssen, dann der Rest, die restlichen 30 Tage, kann ich dann mit viel kleinerem Stromverbrauch dann für die Wartezeit. Und die Wartezeit lag bei uns bei 200 Tagen. Also wir konnten fast gut ein halben Jahr auf dem Launchpad warten und danach noch 45 Tage messen. Mit den, also stellt euch vor, ein Handy aufladen und jetzt sechs Wochen funktionieren, wäre nicht schlecht. Und ich musste Safety Standards nicht nur von der NASA, sondern auch Navy. Navy hat uns aus dem Ozean rausgefischt und es gab stärkere oder schlimmere Anforderungen an die Hardware, hauptsächlich an die Batterien, an die maximale Kapazität und an die elektronische Sicherheit, Sicherungen und Tiefentladeschutz und. Dass es nicht so einfach war. Und ja, jede 5 Minuten wollten wir Daten speichern. So sieht ein Prinzipschema eines Dosimeters, was wir jetzt in der Mission genutzt haben. Es ist ein Microcontroller mit ein paar Peripherien. Der Accelerometer, Real-Time-Clock, also Uhrzeit, Zeitgeber, USB-Schnittstelle zum Auslesen, Datenflash, also Speicher, redundanter Speicher, falls die Daten irgendwo auf dem einen korrupt sind. Display beispielsweise, Power Generation, also aus der AA-Zelle werden alle möglichen Spannungen. Wir haben hier 55 Volt für den Detektor, 5 Volt für die Analog-Elektronik und das, was blau hier alles ist, der Digitalteil braucht 3 Volt. Das ist also alles Microcontroller gesteuert. Und wie funktioniert die Detektion der ionisierenden Strahlung? Wir verwenden siliziumbasierte Detektoren, das sieht wie eine Solarzelle aus, 10x10 mm groß. Ich werde gleich ein Bild zeigen. Und die ist 300 Mikrometer, 0,3 mm dick. Und diese Struktur wird mit einem relativ hohen Potenzial, mit 50, 55 Volt, wird das auf Spannung gehalten. Und wenn durch die Struktur ein Teilchen durchsaust und Energie deponiert, ionisiert das Silizium. Es entstehen freie Elektronen und positive Ladungsträger. Und die bewegen sich in die Richtung des elektrischen Feldes. Und es fließt dadurch kurzzeitig Strom. Und den Strompuls, wenn wir den integrieren, das ist hier diese rote, das CSA, die rote Spitze. Und wir müssen auch dann sicherstellen, dass der Strompuls dann irgendwie sich annulliert. Und wir haben hier eine Zeitbasis 500 Mikrosekunden pro Kästchen. Wenn ich das etwas reinzoome, dann verändern wir in der Zeitdomäne diesen steilen Puls, der dann abklingt. und entlassen wir daraus einen violetten Puls, der hier der eine Mikrosekunde, also paar Mikrosekunden, drei Mikrosekunden ungefähr dauert. Und wir müssen die Amplitude davon vermessen. Die Amplitude ist proportional zu der deponierten Energie. Und die ist proportional zu dem Schaden, dadurch vielleicht Krebs entstehen könnte am Astronauten oder Augenkatarakt. Und um die Spitze zu treffen, ja, gibt es unterschiedliche Methoden. Ich habe eine Schaltung gebaut, die mir die Spitzenspannung über längeren Zeitraum hält. Und ungefähr in dem Augenblick kicke ich den Voltmeter an und der sagt mir, wie hoch die Spannung war. Also das ist ein relativ einfaches Prinzip, das sind die Schemata dazu. So sieht die Leiterplatte aus, also das ist die Platine, auf der die einzelnen Bauteile aufgelötet sind. Und die Bauteile brauchen miteinander Verbindungen. Man sieht hier unterschiedliche Farben, blau, rot, hellblau hier und noch andere Farben. Also die Platine hat 6 Ebenen untereinander, also auf 6 Lagen sind die Bauteile miteinander verbunden. Vorne ist der Detektor, hier der Prozessor, die Speicher und hier die USB-Buchsen und die Ladeelektronik. So wird die Platine gefertigt, hergestellt, aber das ist nicht mein Job, das lasse ich fertigen. Und der so entstandene Detektor sieht so aus und das ist hier diese kleine 10x10 mm große Diode oder Zelle, die wir als Messequipment verwenden. Und wenn wir das messen, wenn wir das testen möchten, ob wir das misst, ich habe immer im Schrank eine Cäsium-Gamma-Quelle und das ist das Spektrum der Cäsium-Quelle und das ist die, also hier die Energien, je höhere Energie, also nach rechts geht die Energie und die Anzahl der Teilchen bei bestimmten Energien und bei einer bestimmten Energie hört es auf und das ist die maximale Energie, die von der Quelle rauskommt, also von der radioaktiven Quelle, das sind die Zellraten. Für Kalibrationszwecke nehme ich die Americium-241-Quelle, die hat bei 5,5 MeV einen Peak. Schwierig ist es, wenn das Messgerät bis 100 MeV messen soll und es gibt radioaktive Quellen, die maximal bis 10 messen, maximal 10 MeV emittieren. Also ich habe ein Messgerät, was so weit misst und ich kann hier und hier 2 Punkte haben für die Calibration und dann 90% der Energiebandbreite kann ich damit nicht abdecken auf der Erde mit radioaktiven Quellen. Deswegen muss man andere Methoden verwenden. Über die werde ich gleich sprechen, also am Teilchenbeschleuniger wird es gemacht. Und was hier interessant noch ist, die meisten Dosimeter von unseren Kollegen fangen an, ungefähr hier da zu messen, bei 200, 300 kV. Und wenn man den 60 kV Peak von der Alpha-Quelle, von der Americium-Quelle hier misst, das ist schon challenging. Also das, man muss schon achten, dass kein Rauschen ins System reinkommt. Das ist schon am Rande der physikalischen Möglichkeiten, dass das Rauschen ist problematisch. Wenn man den Detektor in der Arbeit betreibt auf dem Tisch und wenn man den nach Hause nimmt, sind die Zellraten Faktor 2 größer. Woran liegt das? Rigips ist relativ unproblematisch, aber wenn man irgendwelche Baumaterialien hat aus Quellen, wo es besser mehr strahlt, dann hat man, oder aus Finnland sich man Granit anschiffen lässt, dann kann es problematisch sein. Tatsächlich, es gibt sogar hygienische Limits für Baumaterialien, wie viel die strahlen dürfen. Das ist aber, soweit ist es bei uns zu Hause nicht. Und wenn man nach Japan zum Teilchenbeschleuniger fliegt, lässt man auch gerne durch die Kontrolle eingeschaltet und dann sieht man, ach so, der X-Ray hat hier 100, also dann 80 kV, 80 kV Vorspannung haben sie damals gehabt. Also Beschleunigungsspannung am 80 kV, das ist Standard für ein Krankenhausröntgen, wenn man die Hand sich bricht und das sind die, also man hat das hin und zurück ein paar Mal geschoben, deswegen sind die hier die Zellrate in der Zeit so lustig. Und dann sind wir an einen Beschleuniger gekommen in Japan, wo man die Zellraten ziemlich runterschrauben kann. Das ist meistens problematisch, weil im Weltall die Zellraten nicht besonders groß sind. Und was man hier sieht, das Gelbe, ist die Tür in den Bestrahlungsraum. Die Wand ist genauso tief, also 2 Meter ungefähr. Wir lassen es halt. Och, ich dachte. Nein. Sekunde bitte. Das Video wohl. Ist es links oder rechts? Hier rechts. Na komm. Also die Tür ist auf 2 Schienen. Hier auf den zwei Schienen ist die Tür angebracht und dann fährt das eine Minute lang raus. Man lässt nur so einen Spalt, dass man über die Schulterbreite reinkommt. Und das ist ein paar Etagen unterirdisch, so Etage minus 6, minus 7. Also man fühlt sich wie im Atomkraftwerk, so ungefähr alles. Auch die Sicherheitsvorschriften wegen der Strahlung sind da super ähnlich. Und man wird hier schon einige Beamlines, also hier sind starke Magneten, die den Stahl kollimieren. Das ist Exit 1, Beamline 2 und wir sind an der rechten, haben die Nacht gearbeitet. Und aus dem Vakuum, evakuierten Rohr, kommen dann die Stahl, je nachdem, wie man es anstört. Ja, das bin ich. Also hier auf dem Tisch sitzt der Dosimeter, was hier aus dem Rohr die bestrahlt wird. Und davor sitzt noch ein Beam-Monitor. Und davor, wir versuchen, den Stahl schon abzubremsen, damit in den Detektor andere Energie ankommt. Wir können es auf diese Weise skalibrieren. Also das sind die zwei Zellen, mit denen wir das schon vor vielen Jahren betrieben haben. Und hier der Fadenkreuz zeigt die Stelle, wo die Diode, wo der Detektor ist. Und da wird mit dem Kalibrierstrahl drauf geschossen. Und das sind weitere Kalibrierbestrahlungen. Und was erhält man? Je nach Ion, mit dem wir bestrahlen, das sind Protonen wahrscheinlich, das ist Stickstoff und das ist Stickstoff, das ist Helium und das sind Protonen. Also mit drei Ionen haben wir es an dem Beschleuniger damals bestrahlt und die Position der Peaks sind für uns Kalibrierpunkte, als hätte man ein Thermometer gefertigt, Kapillare gezogen und zunächst in Eiswasser einen Strich gemacht, 0 Grad, einmal in siedende Wasser einen Strich gemacht und dazwischen 100 Grad unterteilt und so ungefähr funktioniert die Calibration auch bei den Detektoren bei uns. Wenn wir dann mit dem Detektor messen im Flugzeug, das ist die Flughöhe, Hinflug, Rückflug. Wenn die Maschine leichter wird, ist es wirtschaftlich auf ein höheres Fluglevel anzusteigen, weil die Luft da dünner wird. Mit der vollen Maschine würde sich das nicht lohnen, deswegen macht man es auch während des Fluges, so stepped, climbed. Und was man auch sieht, die Schritte, wenn die Maschine ansteigt, sieht man auch in den Daten. Also je höher man ist, desto stärker ist höher ist die Zellrate und wahrscheinlich auch die Dosisrate. Und es hat gemessen. Ach so, paar Bilder dazu. Wir haben das automatische Einschalten des Detektors beim Launch der Rakete haben wir auch irgendwie testen wollen. Und unsere Kollegen, Materialphysiker, schießen einmal, zweimal jährlich in Nordschweden, wo es halt nichts gibt, in Kiruna, Höhenforschungsraketen. Das ist eine Rakete, die nach oben fliegt und nach 10 Minuten kommt sie wieder runter, plus minus 10 Kilometer daneben. Und wenn man keinen Elch getroffen hat, ist das ziemlich harmlos sonst. Und Währenddessen ist ungefähr 7,5 Minuten Schwerelosigkeit. Und davor kommt man durch die Ionisationsmaxima. Wir haben auch einen Langzeittest gemacht, das ist Tag 75 hier und da ist die Batterie abgestorben. Interessanterweise, die Batteriespannung steigt zunächst an, gibt so einen Zacken und das machen alle Batterien und dann zu Ende geht es steil nach unten. Das sind die 75 Tage, die Temperaturen hier an den Tagen und Dosisrate, Zellrate, das sind Messungen aus dem Weltall mit anderen Missionen. Ach so, und das ist die Höhenforschungsrakete. Ganz vorne sind die wissenschaftlichen Payloads und dann drunter zwei Engines, zwei Motoren, aussortierte Militärraketen. Deswegen hat man hier die Düsen verdeckt, damit man es auf den Fotos nicht zeigt. Und das ist der Profil, das ist die Beschleunigung, Acceleration, also 10G maximal. Also wir haben auf 3G getriggert, also sobald wir 5 Sekunden lang 3G gesehen haben, haben wir uns eingeschaltet. Also das hat bisher immer gut funktioniert. Und jetzt fliegen wir mit unseren zwei Messphantomen zu NASA, um das Ganze aufzubauen. Also in den Pelikoffern und Zargesboxen haben wir unser Equipment gehabt. Also das war beim Abladen und fangen an, die Hardware zusammenzubauen, was in kleinen Teilen, ja, in den kleinen Koffern da ankam. Also das ist schon am Kennedy Space Center. Hier hat man etwas mit der Deckenhöhe kämpfen müssen, weil die Stange nicht reinkommen wollte. Das Klebeband kennt man wahrscheinlich. Es heißt Kapton, hochtemperaturfest und zugelassen für die Raumfahrt. Das ist super wichtig immer. Unsere Kollegen mit ihren NASA-Dosimetern, ich darf verraten, ihr Ehemann ist Radiation Safety Officer bei Lockheed Martin, bei der Firma, die die Raumfähre gebaut hat. Und der hat sich gerade um den Strahlenschutzkonzept gekümmert. Also das sind beide Physiker und die wissen, was sie tun. Und deswegen hat es auch richtig geklappt. Das sind unsere DLR-Dosimeter mit unserer Elektronik. Loctite, Schraubensicherungslack. Sehr oft, das sind die NASA-Dosimeter, die die Dame gerade einbaut. Weltraum. Es wird alles dokumentiert. Um zwei Schrauben anzuziehen, braucht man eine Procedure, braucht man eine Liste, wo man es abhakt. Zwei Menschen müssen es unterschreiben. Vier-Augen-Prinzip. Deswegen sitzt hier der Kollege da, beide Brille aufgesetzt. Das wird hier, muss man schon aufpassen. Also zu jedem Dosimeter habe ich eine Prozedur entwickelt und wir stellen alles ein, dass es alles scharf gestellt wird, kontrollieren das und so weiter. Hier werden dann noch die Dosimeter befestigt in dem blauen Kleid. Ach, es war schon schwierig, eine Schneiderin zu finden, der uns aus dem Stoff etwas näht. Der Stoff ist nicht brennbar. Also alles, was an die ISS oder sonst ins Weltraum kommt, muss in nicht brennbaren Kleidern genäht sein. Und hier sogar der Garn, der Faden ist auch nicht brennbar. Es ist schon lustig. Die erste Dame ist vorbereitet für den Transport. Ach so, ein Geländer drumherum. Für die Integration in die Raumkapsel dachte zunächst NASA, dass sie durch die Luke in die Kapsel dass sie in der Kapsel einen Kran an der Decke anbauen mit einem langen Ausleger, sodass sie von außen, von der Brücke, von die Puppe schnappen und nach innen fahren. Für das Aufbauen und wieder zurückbauen von dem Kran bräuchten die 3 Tage. Dann hat sich unser deutscher Maschinenbauingenieur etwas anderes überlegt. Wir schnappen 3 Mexikaner oder 4 und an diesem Geländer wird es eingetragen. Hier. Es ist schwierig, Schweißnähte zu inspizieren. Sogar für Ground-Handling-Equipment muss man für jede Schweißnaht ein X-Ray-Bild machen. Deswegen Ausweg davon geschraubte Struktur und gebogene Stangen. Aber die waren davon von German Precision Engineering, wurde es dort genannt. Und wir haben den Preis gewonnen bei denen für die Leichtigkeit der Installation der Hardware. So, das war die erste Dame, jetzt wird die zweite Dame zusammengebaut, komplett kaptonisiert. Als wir nach dem Flug den Kapton abgezogen haben, sind es 35 den A4-Seiten beklebt mit den Streifen, die am Mond waren, also 1,5 Millionen Kilometer hinter sich. Okay, also das wird langsam zusammengebaut, gezurrt mit den Gurten. Also es wird mit einer definierten Vorspannkraft dann festgezogen, heißt ein Joachim bei uns. Das ist der ganze Team, der sich daran beteiligt hat. Kollegen, die von der NASA, von Lockheed Martin und auch ein Vertreter der Firma, der die Vesta gebaut hat. Und dann geht's in die Integrationshalle. Die hat man bestimmt schon gesehen. Die ist so unscheinbar, 160 Meter groß. Der eine Stern ist 2 Meter im Durchmesser hier auf der Flagge. Also klitzeklein. Der Kölner Dom würde reinpassen. Jetzt sind wir auf der Etage 32, wenn ich mich nicht irre. Man sieht nur die Spitze der Rakete hier oben. Eine Etage drunter kann man über eine Brücke in die Kapsel reinsteigen, wie die Astronauten das sonst auf dem Launchpad machen würden. Was man hier sieht, die 3 Düsen, ich weiß nicht, ob es 3 sind oder 4, eine vierte auf der anderen Seite, für den Fall, dass die Rakete drunter eine Anomalie feststellt und droht, dass sie explodiert, wird die Kapsel von dem Rest der Rakete, die drunter ist, weggesprengt mit den Frenzy Bolts. dann zündet diese Rakete und mit 16 G ist innerhalb von, ich weiß nicht, TBD-Sekunden eine Meile nach oben und halbe Meile seitlich weg. Das führt dazu, dass die Menschen mit gebrochenen Rippen und ohnmächtig da landen, aber wahrscheinlich sind sie so weit weg von der möglichen Explosion, dass man sie noch wiederbeleben kann. Also darauf muss man sich schon einstellen, wenn man fliegen möchte. So sah es aus. Das ist Blick von dem Reinraum, was vor der Kapsel ist. Das ist die Öffnung in die Kapsel rein. Das ist die Luftzufuhr für die Menschen, die drin gearbeitet haben. Und jeder von uns durfte so 10 Minuten reingucken in die Kapsel, als die Installation Crew das eingebaut hat. Das ist das letzte Foto vor dem Schließen der Kapsel. Und am 16. November vor 2 Jahren hat man es gelauncht. Also auf dem Launchpad sieht man paar interessante Sachen. Wozu sind hier diese Türme? Es sind 3 Türme mit den Spanndrähten dazwischen. Hat jemand eine Idee?
Gewitter.
Richtig, Blitzschutz. Und hier noch etwas Interessantes, so ein Wasserspeicher. Man sieht oft bei Raketenstarts werden große Wassermengen auf die Rampe geflutet. Wozu ist das gut? Hat jemand? Kühlen, damit es nicht verbrennt, ja, aber noch, es ist super laut und der akustische Druck, wenn sich das von der Rampe reflektiert, würde es die Rakete komplett zerlegen. Das würde man wie eine Blechdose zerquetschen. Deswegen nutzt man Wasser als Absorber für die akustische Energie. Ja. Und das ist der Launch. Ja, das sind wir bei uns zu Hause. Ja, so hat es gelauncht. Schönes Bild. Und dann, die waren zu dritt, die haben gute Zeit gehabt. Schönes Bild. Wir sind schon kurz vor dem ersten Flyby, also ungefähr Tag 5 im Flug. Also der Mond sieht schon spektakulär aus. Ach so, man sieht hier der deutsche Beitrag zu allen Artemis-Missionen. In Bremen werden die Service-Module gebaut. Also da vorne, nach vorne ist die Kegelspitze, also die Raumfähre. Und nach hinten davon ist fast bis zur Landung das deutsche, in Deutschland gebaute Service-Module gebaut. Die haben mindestens vertraglich bis zu Artemis 8 oder 9 unterschrieben, dass in Bremen die Service-Module gebaut werden. Es gab Disco-Lights im Cockpit, also das ist hier das rote Crash-Test-Dummy und unsere 2 Frauen sitzen da drunter. Hier gibt es ein Plüschtier, was als Indikator für Schwerelosigkeit gerne bei der NASA verwendet wird. Wann sind wir endlich da? Das kennt man von den Kindern. Das ist wahrscheinlich für mich das hübscheste Bild. Also wo sind wir? Erde, Mond und wir sind noch außerhalb weg, also mehr als die 350.000 Kilometer weg. Und so verbrachten wir dann 2 Wochen lang mit dem Mond um die halbe Umdrehung um die Erde. Ach so, dann sind wir noch nicht zurück. Wenn man zurückkommt, kommt man mit ca. 45.000 Stundenkilometer an die Erde. Was passiert mit der Energie in der Geschwindigkeit, weil man hier mit V gleich 0 dann landet? Was muss man, wie kann man die Energie dann amortisieren? Wie bremst man? Oben, wo es Vakuum ist, kann kein Fallschirm helfen. Wie bremst so eine Raumfähre? In die Atmosphäre, man taucht in die Atmosphäre rein und durch die Reibung mit der Atmosphäre wird es gebremst. Das Teil wiegt, ich weiß nicht, ob 6 oder 10 Tonnen und bei der Geschwindigkeit, das ist ziemlich viel Hitze. Und jetzt muss man die Materialwissenschaftler fragen, was ist euch lieber? Die Energie muss man sowieso verheizen. Fliegt man mit dem ersten Schlag durch, die Atmosphäre heizt sich auf hohe Temperatur, steiler Peak, rauf und runter, oder geht man flach über viel längeren Zeitraum und niedrigeren Temperaturen? Also das müssen die Materialingenieure entscheiden, was für die Beanspruchung des Hitzeschilds optimal ist. Apollo-Missionen sind durch die Atmosphäre geflogen, die waren aber um einiges leichter. Was jetzt die Flight Dynamics-Menschen von der NASA gemacht haben, die sind leicht in die Atmosphäre eingetaucht und wieder nach oben. Da haben sie sich erhitzt und jetzt konnten sie wieder oben die Hitze abstrahlen in den kalten Weltraum. Und beim zweiten Eintauchen sind sie dann gelandet. Wir haben sogar an unseren Messdaten gesehen, weil schon die Atmosphärenabschirmung, also wir haben beim Abstieg die zwei Stufen dann gesehen. Und dann plumpste man ins Wasser und danach war die nächste Testphase angesagt. Also das war alles Testflug für die viele NASA-Ingenieure waren daran beteiligt. Und am Ende hat man auch zum Beispiel die Dichtigkeit getestet, damit kein Wasser reindringt. Hauptsächlich das heiße Hitzeschild im Kontakt mit kaltem Wasser, die Ausdehnungsproblematik. So oben die 5 Ballons, falls das Kopf runter landen sollte, dann wird es durch die aufblasbaren Luftballons richtig rumgedreht. Ein paar Wochen später hat man es von der Westküste an die Ostküste zum Kennedy Space Center auf dem Landweg rüber verfrachtet und dann hat man es in einer anderen Halle schon zerlegt. Die Avionik, die meisten Teile, refurbished man und nutzt man für die Artemis II Mission, die nächstes Jahr, wenn es gut läuft, wird dann mit den ersten vier Astronauten, aber nur um den Mond herum und wieder zurückfliegen. Es wird keine Landung geplant. Man hat einige Verbesserungen noch vorgenommen, seitdem an einem Hitzeschild beispielsweise. Und wir haben dann unsere zwei Damen so schön in Folie verpackt zurückbekommen. Und noch vor Ort haben wir die wieder in die gleichen Teile zerlegt. Und einige von den Detektoren, die von der NASA beigestellt worden sind, haben wir dort schon ausgeholt. Hier sind die aktiven Detektoren von uns. Und ich habe alle von unseren 16 aktiven Messgeräten ausgelesen. Hier sieht man zahlenweise die Pages der Speicher und hier schon die erste Grafik des Spektrums. Alle 16 unserer Messgeräte haben richtig getriggert auf die Beschleunigung, also alle haben gemessen. Zum Zeitpunkt der Landung haben alle noch genug Batterieladung gehabt, das heißt, die haben bis zu Ende der Mission gemessen und alle Daten sind miteinander vergleichbar. Und ich glaube, es lässt sich wieder einschalten. Wo ist Yes? Machen wir das so. Und hier ist die eine Scheibe und die wird geöffnet und die Stopfen werden rausgeholt. Jetzt mit der Vakuumpinsette werden aus jedem Loch diese 4 Detektoren rausgeholt. Jedes Detektor wird in dem Reagenzglas in Isopropanol gereinigt und auf so eine CD-Scheibe mit 50 Positionen werden 50 ersten Detektoren positioniert und die werden dann in der Maschine hinten dann zum Auslesen hingeschickt. Also, the fastest workers in the world, kennt man. Also man arbeitet wie ein Sklave, wird man wie ein Sklave auch bezahlt, dann kann man sich nicht beschweren. Das ganze Auslesen der Detektoren hat circa ein halbes Jahr gedauert. Es würde länger dauern, aber der Kollege hat gerade ein Kind bekommen und musste schon, oder hat auf ein Kind gewartet, oder seine Frau hat sein Kind erwartet und deswegen musste er schnell fertig sein und hat sich bemüht. Hier auf dem Bildschirm sieht man die blauen Grafiken des Ausleseprozesses, aber das werden wir noch später sehen. Achso, das ist noch einmal das eigentlich Gleiche. Und hier unten sieht man, wie penibel man alle diese Positionen markieren musste, weil wenn man die Detektoren vertauscht, dann ist das halt Missionsverlust. Jetzt. Okay, das ist der Bildschirm des Ausleseprogramms, der die einzelnen Kristalle, die passiven Detektoren, langsam erhitzt. Es wird schon bald gehen. Hier wird die Temperatur bis, ich glaube, bis 300 Grad, ich weiß es aber nicht ganz genau, läuft's? Oder muss man es starten? Also Entschuldigung, jetzt wird es erst laufen. Also innerhalb von 45 Sekunden wird jeder einzelne Chip dann erhitzt. Es müsste hier gleich, also man sieht hier den Strom, jetzt müsste es gleich kommen. Das Rote ist die Temperatur, die mit der Zeit ansteigt. Und unten, von unten kommt die Lichtausbeute bei der Temperatur. Also wie viele Elektronen wieder zurückspringen in die ursprüngliche Orbitale. Und aus der Fläche und aus den, es kommt so eine interessante Kurve, aber die ist typisch für diese Art Detektoren. Und aus den Parametern, aus dem Shape dieser Kurve, kann man sehr genau die deponierte Dosis dann ablesen. Und wir hatten zwei Arten von den Kristallen, von den passiven Detektoren untergebracht. Es gibt Detektoren, die neutronenempfindlich sind und die, die unempfindlich sind. Und aus der Differenz der beiden kann man den Beitrag der Neutronen beispielsweise rausrechnen. Also das so sah die 12.000 Detektoren mal 45 Sekunden. Das ist die reine Auslesezeit. Dabei sind 8 Stickstoffflaschen für die Kühlung wurden benötigt bei uns beispielsweise. Also es war schon eine große Arbeit. Mit den Ergebnissen und Vergleich mit anderen Detektoren, die an Bord der Mission waren, haben wir gerade ein Nature Paper rausgebracht. Also das ist schon das Nonplusultra für Wissenschaftler. Und hier einige der Messergebnisse der aktiven Gerätschaften, die die Zeitauflösung haben. Das ist der Launch-Tag. Hier wurde es gelauncht und das sind die ersten 4 Stunden im Launch. Wir sind um die Erde rumgekreist und eine halbe Stunde später sind wir durch den Inneren von Allenbelt geflogen. Das ist eine halbstündige, sehr große Spitze, 10 hoch 2 etwas. Und kurze Zeit später, 2 Stunden später, sind wir durch den Äußeren von Allengürtel durchgeflogen, wo Elektronen sind. Das ist die Dosisrate. Protonen sind ca. 2000-fach schwerer als Elektronen. Das heißt, die Elektronen hier, die leicht sind, sind meistens bei den Geschwindigkeiten, die sie haben, weniger energetisch. Und deswegen bekommt man von den Elektronen 1, 2, 2,5 Dekaden weniger deponierte Energie. Und danach, ab 11 Uhr bis zum Ende der Mission, liegen wir bei 0,3 und das ist ziemlich konstant die ganze Zeit. Jetzt ein paar Zahlen. In 30 Minuten in dem inneren Protonengürtel, dann kamen wir auf 4 Millisievert zusammen und in den restlichen 25 Tagen von 4 an das 10-fache. Also der Beitrag der ersten Spitze ist schon sehr beängstigend, kann man nicht sagen. Man kann es überleben, aber das ist schon großer Beitrag davon. Nochmal die gleichen Grafiken, aber warum ich das hier zeige, wenn wir zum Mond gekommen sind, das ist der Flyby. Wir kamen an ungefähr ca. 100 Kilometer an die Mondoberfläche und durch diese Sichtfeldabschirmung sank die Dosisrate von 0,3 auf ja, mindestens 30% runter und der zweite Flyby auch nochmal runter. Also das sind zwei interessante Daten. Hier ist die Dosis, die ein Dosimeter anzeigen würde. Sofort nach dem Start durch diese zwei Spitzen eine Stufe nach oben und dann linear mit der Dauer der Mission bis zur Landung steigt es fast kontinuierlich gleich an. Man sieht, dass an einigen Messstellen das stärker ansteigt als bei anderen. Wir haben die Physik, die zu erwartende Physik, haben wir auch nachgewiesen, dass unterhalb der Weste, die man nicht die ganze Zeit tragen sollte, man hat gesehen, dass die galaktisch-kosmische Strahlung unter der Weste dann mehr Energie deponiert hat. Das haben wir auch nachgewiesen. Also nicht nur diese Abschirmung in den Protonen von den Solarenprotonen, dass es gut geschirmt hat, aber auch gleichzeitig, dass die Produktion der Sekundärteilchen war dann kontraproduktiv für uns, aber es war keiner, der hinfliegen würde, um die Puppe auszuziehen. Deswegen haben wir zwei benötigt. Und das letzte Bild von mir, das ist der Preliminary, aber das ist die 3D-Verteilung der Dosis von den 12.000 Detektoren, die innerhalb der einzelnen Organe waren. Aber das ist noch Work in Progress bei uns. Also auf diese Weise hat sich NASA entschieden, dass das Spacecraft ausreichend gut schützt, dass man damit auch zum Mars fliegen könnte und dass die Schutzwesten eigentlich nicht benötigt werden. Jede Schutzweste wiegt 36 Kilo circa. Und mal 4 Astronauten, es nimmt Platz weg und das ist etwas, was sie nicht benötigen am Ende. Und es wird nicht für die zukünftigen Missionen vorerst nicht benötigt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und habe gerne Zeit für Fragen.
So, dann danke ich schon mal Dr. Karel Masalek für den Vortrag. Wenn jemand Fragen hat, gerne melden und dann gebe ich das Mikro rüber.
Ach, so verständlich war ich. Perfekt, freut mich sehr.
Ich habe eine etwas andere Frage vielleicht noch. Ja, und zwar die ganze Strahlung.
Oh. Bitte nochmal wiederholen.
Ja, ich habe eine etwas andere Frage noch. Und zwar die ganze Strahlung ist ja auch für Computer eher schwierig zu handeln. Und ich habe gehört, also wenn ich mich richtig erinnere, kann man Software auch so ein bisschen strahlungsgehärtet schreiben. Und in dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, benutzt man da normale Betriebssysteme? Hat man da oben Windows? Oder schreibt man sich wirklich sein eigenes leicht gehärtetes Betriebssystem? Und auch die ganze Hardware, ist das so, kann man das beim Mediamarkt kaufen oder ist das alles Spezialanfertigung?
Vielen Dank, perfekte Frage, das gefällt mir. Darüber kann ich Lieder singen, nämlich. Ja, was passiert, wenn Strahlung an Halbleiter kommt? Es deponiert Dosis, klar, und es gibt unterschiedliche Schäden in dem Material. Beispielsweise in einer Speicherzelle kann ein Bit kippen. Also Bitflips gibt es sehr oft. Das habe ich schon mehrere Male pro Jahr, kommen unsere Daten aus dem Weltall corrupt. Glücklicherweise so corrupt, dass man sie rekonstruieren kann. Gleichzeitig jetzt gerade evaluieren wir einen neuen Prozessor, der eine Art Bitflip-Korrektur anbietet. Wir haben es gerade vor ein paar Wochen bestrahlt mit Neutronen und haben die Bitflip-Korrekturen getestet, wie sie sich verhält. Was man macht, wenn man ein Byte hat mit 8 Bits, versucht man räumlich die einzelnen Bits voneinander wegzutrennen. Das heißt, wenn durch Bit 1 ein Teilchen durchsaust, ist der Rest des Bytes heile geblieben. Das heißt, wenn ein Bit in einem Byte beschädigt wird, kann man es rekonstruieren, je nachdem, wie viel Overhead man dazu nimmt. Das sind die Hamming'schen Codes und so weiter, CRC-Checksummen und so weiter. Also man baut strahlungsharte Elektronik, solche Chips, digital und analog Chips kann man kaufen, die kosten 10 bis das 100-fache ungefähr. Manchmal verbrauchen sie viel mehr Strom. Das heißt, für uns wäre es nicht möglich, einen strahlungsharten Dosimeter zu entwickeln. Deswegen haben wir das auf dem Dosimeter-Level dann bestrahlt und untersucht, welche Art Probleme entstehen durch die Strahlung. Was oft passiert in der Analogstruktur, es bildet sich ein leitendes Kanal, wo man Kurzschluss zwischen der Versorgungsspannung bekommen kann. Und der Kurzschluss bleibt da, solange die Spannungsversorgung gibt. Das heißt, wenn man den Chip, wenn man die Stromzufuhr nicht schnell genug abschaltet, brennt es durch. durch Wärme, durch Temperaturschäden geht es kaputt. Bei Analogelektronik verschieben sich bestimmte Spannungen, bei FET-Transistoren, Threshold-Spannung, man braucht mehr oder weniger Ansteuerungsspannung, damit man ein durchschaltendes Transistor beispielsweise erreicht. Also es gibt unterschiedlichste Arten Probleme, die dabei entstehen. Softwaretechnisch, Software an sich wird beeinträchtigt, indem man das Speichermedium vielleicht kaputt macht oder wenn ein Code in RAM-Speicher schon ist und die Instruktion geflippt ist, dann ist es problematisch. Aber meistens bei den kleinen Microcontrollern, die wir beispielsweise verwenden, ist das Programm in Flash-Speicher und Flash-Speicher sind relativ weniger empfindlich, glücklicherweise. Aber falls sich das Programm irgendwo verläuft, dann brauchen Sie einen Watchdog. Wenn das auf falsche Adressen, wenn der Programm-Counter auf falsche Adresse dann zeigt, wenn das irgendwo wild herumspringt, brauchen Sie einen Watchdog, der die Programmausführung dann stoppt und das Gerät neu startet beispielsweise. In der Analogelektronik nimmt man gerne schon erhärtete Teile oder was wir kaufen. Wir verwenden, es heißt COTS, Consumables of the Shelf, die sind günstig. Für Low Earth Orbit ist es gar kein großes Thema, solange da Menschen leben können. Es sind zwei Arten Schäden, ich weiß nicht, wie es richtig ist. Total deponierte Dose, wenn man zu hohe Dosis deponiert, dann kann das Bauteil beschädigt werden oder dann gibt es Single-Event-Upsets. Durch ein einzelnes Teilchen, was durchsaust, kann es zu Problemen führen. Total-Loss-Effekte auf der ISS oder hier auf dem Flug zum Mond sind unproblematisch, wenn da höchstens ein Gray zusammenkommt oder die Limits für Astronauten von der ESA sind 0,6 Gray pro Karriere. Also die Elektronik kann sowas am Total-Loss sehr gut abkönnen. Die Single-Event-Upsets, da muss man schon aufpassen bei der Wahl der Bauteile. Da muss man schon achten, dass die Strukturen etwas dicker sind. Alte Bauteile, die mit alten Lithografie-Prozessen gefertigt worden sind, die sind bekanntlich härter. Und Software, das heißt, in Software muss man darauf achten, man darf keine Variable trauen. Am besten jede TBD, Sekunden oder Minuten etwas aus dem Flash-Speicher etwas holen, was wir zum Beispiel verwenden. Wir haben ein Lookup-Table im Speicher. Die Lookup-Table wird von dem Program-Flash in RAM beim Booten gezogen. Und in RAM, das ist schon vulnerable, da muss man schon aufpassen. Und wenn ein Schwerion diese Lookup-Table zerschießt, kann man beim Falten mit der Lookup-Table schon Probleme verursachen. Das bedeutet, wiederholt einmal in einer Viertelstunde beispielsweise, einmal im halben Jahr würde wahrscheinlich reichen, aber das kostet ja keine Zeit. Deswegen wiederholt muss man die Variablen aus dem Speicher holen. Man verwendet die CRC-Codes. Es gibt dann redundante Rechner, die aber dann an einigen zigtausend Euro dann anfangen preislich und die verbrauchen viele Watt Energie. Das wäre beispielsweise für uns nicht der Fall. Aber für lebensnotwendige Systeme auf der ISS nutzt man gerne diese teure strahlungsharte Technik. FPGAs sind einige Arten davon sind bekannt. Also ist eine bestimmte Art von digital Bauteilen, die sind, wo man auch Prozessoren nachbilden könnte beispielsweise, die sind intrinsisch strahlungshart. Also man ist schon beschränkt, man macht Tests und je nach Zuverlässigkeitsgrad muss man es redundant ausführen. Ja, gerne.
Was mich noch irgendwie gewundert hatte, es war da in diesen Dummies sind ja irgendwie, da stand irgendwie 6000 Detektoren oder sowas.
Ja.
Aber es kommen nur 1600 Messwert oder sowas raus. Das war auf irgendeiner Folie und sowas. Das hatte mich irgendwie gewundert. Werden die nicht alle ausgelesen oder macht man da irgendwie kumulative?
In jedem Löchlein waren vier.
Okay.
Also 6000 durch vier.
Ach so, also die vier werden immer gemeinsam ausgelesen.
Die werden gemeinsam ausgelesen. Sind Neutronen insensitiv, Neutronen sensitiv, also zweimal und zweimal. Also dann bilden wir Mittelwerte. Aber wir haben tatsächlich 1500 Messstellen. Aber in mal vier Detektoren, da kommt man grob an die Zahl. Ja. Aber Sie haben gut aufgepasst, danke.
Manchmal, danke.
Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.